Oh, ein Kunde. Herzlich willkommen im Nerdy. Hier an der Theke ist noch ein freier Platz. Wie wäre es mit einem frischen Kaffee? Ja? Gute Wahl, bei diesem Wetter gibt es nichts Besseres. Ich habe ihn eben ganz frisch aufgesetzt. Seine Essenz liegt bereits in der Luft. Es ist unser ganz besonderes Nerd-Aroma.
Einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen oder je nachdem, wann du das hier gerade hören wirst. Und herzlich willkommen bei Nerd-Aroma. Ja, es ist gar nicht so lange her in unserer letzten Folge. Das heißt, wir sind diese Woche wirklich on zack. Und jetzt bin ich auch schon wieder nicht alleine, denn es ist wieder ein Besuch eingekehrt ins Nerd-Aroma. Und zwar begrüßen wir hiermit den Flo. Hi Flo!
Ja, hallo Stefan. Ich hoffe, ich kann noch einiges an gutem Aroma hier beisteuern. Und
ja, das ist die Frage.
Überraschen.
Bist du großer Kaffeetrinker?
Absolut, absolut. Aber auch Espresso. Hier nicht so dieses ganze Third Wave Coffee. Wobei ich natürlich sagen muss, dass ich zunächst immer dachte, ich habe einen Kumpel aus Hamburg und der ist ganz großer Fan von hier fancy Cafés und Flat White und mit Hafermilch und so ein Gedöns. Und ich dachte immer, okay, also Hafermilch mag ich sehr, und aber eigentlich, weiß ich nicht, wenn ich Bock auf was Gehaltvolles habe, dann einen schönen Cappuccino, klassisch italienisch, ne, gute, schöne, fest aufgeschäumte Milch und schön cremig rühren dann. Aber ansonsten immer einen klassischen schwarzen Espresso. Aber jetzt habe ich letztens dann doch irgendwo in so einem Hipster-Café in Berlin aus Mangel an Alternativen mal so einen Flat White getrunken und fand den richtig gut, weil eigentlich ist das nur ein kräftigerer Cappuccino, der halt beschissenen Milchschaum hat. Aber okay. Im Prinzip ist es ja gar nicht so viel anders und trifft meinen Geschmack ganz gut.
Ja, sehr cool. Ich bin immer auch sehr experimentell, wenn es darum geht. Ich probiere gerne neue Sachen aus, aber meistens bin ich nicht zufrieden danach, ist das Problem. Also ich teste gerne aus und gehe am Ende immer, hätte es doch mit den alten wieder genommen oder so. Ich habe letztens, ich weiß nicht, kennst du Too Many Bones? Das ist so ein Brettspiel so mit ganz vielen teuren Pokerchips und tausenden von Würfeln und so weiter. Kommt übrigens gerade auf der Deutsch raus, jetzt aktuell bei Fawcett Games. Und da konnte man bei der, ich weiß gar nicht, auf der Homepage, glaube ich, die haben halt einen eigenen Kaffee rausgebracht, so ein Too Many Bones Kaffee eben. Und ich war natürlich mega neugierig, weil da waren noch Promos dabei. Ich, dumm wie ich bin, habe ich wieder eine Kaffee bestellt bei denen.
Irgendwie. Ist das dann auch so? Too many bones? Mit H? Bohnen?
Nee, sie hat, also war, ist trotzdem Knochen. Also den Gag hätten sie natürlich nutzen müssen. Natürlich super dumm, dass sie das nicht gemacht haben im Prinzip. Aber das Design war halt ganz geil. Und was noch cool war, du hast halt immer Promokarten dabei gehabt, die halt so Kaffee-Feeling hatten. Du hast dann für die Charaktere so Karten, also Blutkarten, die du ziehen kannst. Und dann hast du halt so Kaffeebohnen. Und umso mehr Kaffeebohnen du hattest, umso besser wurde der Kaffee natürlich, den du unterwegs mal kochen konntest. Das heißt, umso besser wurden die Fähigkeiten da drauf. Das war eigentlich ganz witzig, aber musst du dir auch viel Kaffee kaufen, damit du dir viele davon ziehen kannst. Wenn du nur einen hast, kannst du nur eine Bohne aus deinem Deck herausziehen. Dann hast du aber den schwächsten Kaffee der Welt, muss man auch einfach so sagen. Also, und der Kaffee war nicht so gut, muss ich leider so sagen. Also der Kaffee war auch nicht so lecker.
Ja, ist das einfach nur Marketing-Gag und hier zweites Produkt oder so? Oder hat das auch tatsächlich Bezug zum Spiel? Also da hört man schon, ich kenne das nicht. Ne? Ich sehe nur die ganze Zeit den Hype in den Facebook-Gruppen, dass sich sehr viele Leute auf die deutsche Ausgabe jetzt freuen.
Ja, es ist wirklich ein gutes Spiel, muss ich sagen. Ich habe alles davon. Ich glaube, ich habe, das ist mit meinem teuerstes Spiel, was ich habe. Ich habe über 1000 Euro dafür ausgegeben. Also wenn man wirklich alles davon hat, also wirklich mit, ich will jetzt gar nicht aufsehen, aber es gibt auf jeden Fall viel davon. Es ist ein sehr, sehr gutes Abenteuerspiel. Muss man es haben? Nö. Aber wenn man ein Abenteuerspiel geil findet, dann ist es schon ein gutes Spiel auf jeden Fall. Muss ja auf Würfeln stehen. Ne? Wenn man Glücksfaktor nicht mag, da reden wir heute, glaube ich, auch nochmal drüber. Wenn man Glücksfaktor nicht mag, ist es auf jeden Fall das falsche Spiel, weil es halt sehr, sehr viel Glück drin hat, aber auch viel Manipulation. Also man kann dann immer so die Werte noch so ein bisschen beeinflussen und so und dann seine Wahrscheinlichkeiten verbessern, was dann auch wieder ganz cool ist, finde ich. Wenn man einfach nur plump würfeln muss und aufs Beste hoffen muss, bringt die besten und die spannendsten Momente an den Tisch, aber manchmal eben auch unbefriedigend, wenn es natürlich dann nicht läuft.
Ne? Yeah. Ja. Aber von der Zielgruppe hier, Preisgefüge ist schon eher Richtung Magic- und Warhammer-Spiele.
Ja, es ist absoluter Luxus. Du hast nur alles sind Spielmatten, also die Charakterboards sind Spielmatten, das Spielfeld ist eine Spielmatte, alles sind Custom-Dice, du hast nur Pokerchips, die alle richtig schwer sind und richtig viel wiegen. Alles, selbst die Spielkarten aus Plastik, das ist super dumm, du kannst das Spiel in der Badewanne spielen halt, also haben die auch mal so beworben tatsächlich. Musst du halt nicht, aber könntest du natürlich. Ja, also man muss natürlich schon viel Geld dafür ausgeben. Das Grundspiel kostet, glaube ich, ein Huni oder sowas. Das kann man sich mal zum Testen auf jeden Fall mal holen irgendwie. Und man ist, wenn man nach Materialhure ist, dann kommt man da schon sehr, sehr schnell in diese Sucht rein, dass man davon alles haben möchte, weil es einfach sehr, sehr wertig eben ist. aber auch in Zeiten, wo Plastik eigentlich so verpönt ist, immer noch spannend, dass es trotzdem so einen Hype hat, weil ja alles aus Plastik im Spiel ist und total nicht umweltfreundlich produziert wurde. Aber so sind die Leute, ne? Weil auf der einen Seite denkt man, Umwelt hier und da, und auf der anderen Seite ist den Leuten egal, weil sie dann einfach dann trotzdem alles davon haben möchten und da drauf geschissen wird. Man hätte das Spiel auch für einen halben Preis rausbringen können, wäre alles aus Pappe gewesen, aber hat man nicht so machen wollen. Mittlerweile sind die halt riesengroß, also von daher, die haben doch alles richtig gemacht, glaube ich. Also die hätten sehr, 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 sehr steilen Werdegang gehabt. Aber lass uns nicht über Chip Theory Games reden. Du bist ja auch von einem Verlag, oder?
Ja, ist kein Verlag. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, vor einem, fast einem Jahr oder so, gemeinsam mit einem Kunden, also ich bin eigentlich Illustrator und Grafikdesigner, ein Kartenspiel rauszubringen und das über Eigenverlag zu verlegen.
Also doch Verlag.
Und bitte?
Also doch Verlag.
Ja, irgendwas muss man ja angeben, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Also, genau, ja. Zwangsläufig dann der Eigenverlag.
Aber ist ja nichts Negatives, ne? Ich meine, das ist ja was mittlerweile halt sehr etabliert ist mittlerweile. Und auch gerade, wenn man kreativer Kopf ist irgendwie und Ideen hat oder so, es ist halt einfach der beste Weg halt, sich zu verwirklichen im Prinzip, ne? Also, du hast ja immer nur zwei Wege. Du kannst halt dich an einen anderen Verlag wenden und hoffen, dass es irgendeinem Verlag gefällt oder dass der darin sieht, was du darin siehst. Und die Stärken. Das Problem ist aber, dass die jetzt alle auch einfach, dass ich jeden Tag oder jeden Monat 50 Prototypen auf ihren Tisch bekommen. Das heißt, die Auswahl ist natürlich endlos groß. Und es ist natürlich sehr, sehr schwer, bei einem Verlag Fuß zu fassen. Finanziell ist das auch nochmal so ein Thema, weil bei ihm tust du damit auch nicht so wirklich viel. Aber halt selber was rauszubringen, bringt natürlich viele Aufgaben mit sich. Das hast du wahrscheinlich auch schon mittlerweile so erlebt, ne? Aber du hast natürlich auch die ganze Kontrolle darüber. Das ist natürlich das Spannende dabei. So, ne? Also, das Spiel sieht ja genauso aus, wie du es haben wolltest, oder?
Ja, ich denke, ne, das ist so das Thema gewesen, dass es vorweg abzuwiegen galt. Möchte man irgendwie einen Verlag anschreiben oder nicht? Oder was sind denn da eigentlich so die üblichen Wege? Und das war das Erste, wozu ich mich informiert hatte. Ne? Hier, wie schaut das aus? Und so. Und dann dachte ich erst, boah, ist voll was Besonderes. Und hat ein eigenes Spiel. Und dann stellt man fest, es gibt 50 Millionen Spiele, die gefühlt jeden Tag rauskommen. Und wenn man dann einen Verlag anschreiben möchte, dann entweder gibt es überhaupt gar keine, bei größeren, die man so kennt, ne? Gar keine Rückmeldung. Oder ja, hier, Prototypen einsetzen, das machen wir gar nicht mehr. Wir haben da so Autorentage, da kann man dann mit seinem Kram vor Ort kommen und ja, von dem, was ich dann bei YouTube noch von anderen Spieleautoren gehört hatte, die regelmäßig Spiele an Verlage abtreten, ist das, da muss ja auch erstmal umgesetzt werden. Mhm. Also von dem, was ich gehört hatte, war das so, man, stellt das Spiel quasi vor, wenn das gefällt, dann wird das erstmal geblockt. Dann kriegt man so eine Blockfee und dann hat der Verlag irgendwie 2 Jahre lang irgendwie so die Übergangsrechte. Und kann dann, das ist nur ein Beispiel gewesen oder sowas, ne? Und hat dann die Möglichkeiten, das Spiel umzusetzen oder nicht. Und wenn sie es dann droppen, dann kannst du es nach 2 Jahren halt eben wieder selbst rausbringen. Aber es hindert dich halt komplett an deinem Flow und dauert halt unendlich lange, um zum einen ein Produkt rauszubringen. Und die potenziellen Upsides sind halt irgendwie relativ niedrig. Dafür natürlich kann man sich wahrscheinlich ausschließlich auf das... auf das Mechanische, ne? Auf das Entwickeln von Spielen konzentrieren und hat nicht den ganzen Kram noch drumrum. Und da, Jan, das durfte ich feststellen, gehört ja deutlich mehr dazu, als nur ein funktionierendes Spiel zu designen, sondern auch alles andere, was man, weiß ja nicht, was sonst jeder so macht, aber...
Man sieht es ja von außen auch einfach nicht. Am Ende sieht man halt nur eine Kampagne und denkt sich, hey cool, der hat ein Spiel gebaut. Aber die Tatsache, dass du Marketing in die Hand nehmen musst, ne, dass du dich um die Druckdateien kümmern musst, dass du mit Influencern und YouTubern und Bloggern dich austauschen musst und all das sind ja also Baustellen, um die du dich halt selber kümmern musst im Prinzip. Also, ne? Das Ding wird halt nicht produziert, wenn du das nicht in die Wege leitest sozusagen. Wenn du dich die Produktionsfirma sozusagen an der Strippe hast, dass die Zeitfenster abgeklärt sind, ne? Dass die Preise alle passen für euch, für den Handel und so weiter. Ne? Es gibt ja so viele Faktoren, die man berücksichtigen muss. Also da kommt schon viel rein, was man von als Käufer ja, oder als Konsument ja gar nicht wahrnimmt im Prinzip. Dann denkt man sich immer, hey cool, der hat jetzt in 3 Wochen eine Kampagne gebaut. Aber man sitzt dann doch meistens ein bisschen länger da dran. Ne?
Ja, und dann, das ist, weiß nicht, ne? So 3 Wochen kriegt man wahrscheinlich schon irgendwie hin, aber wahrscheinlich schon fast eher Vollzeit. Und wenn man, dann, das ist ja nur das Bauen der Kampagnen. Also die muss ja irgendwie konzipiert werden. Das muss ja, sollte alles mit allen dann später sichtbaren Komponenten Hand und Fuß haben. Also ja, das ist schon deutlich mehr Arbeit, als man wahrscheinlich denkt. Ich hätte jedenfalls nicht mit dem gerechnet, was es dann jetzt letztendlich verlangt hat.
Aber das Gute ist natürlich, man lernt dabei unfassbar viel, oder? Ich weiß nicht, also ich finde es immer total spannend, was man alles mitnimmt für sich selber, einfach so auf diesem ganzen Prozess oder diesem ganzen Weg irgendwie. Weil man einfach, keine Ahnung, ne, wie oft hat man sich vorher schon mal so mit Facebook auseinandergesetzt oder der Zielgruppen aufbauen, solche Geschichten oder so, ne? Also da kommen schon spannende Elemente, die reinkommen und die ja auf lange Sicht auch dann, sag ich mal, immer wieder helfen werden, irgendwie, weil du dann diese Sachen einfach dann verinnerlicht hast oder so, ne? Also wer weiß, ob du noch mehr Ideen hast, können wir nachher nochmal drüber reden, aber es ist ja schon so, dass es alles ist der Aufbau für etwas, vielleicht für etwas Langlebiges sozusagen, ne, für weiß ich nicht, vielleicht für eine ganze Reihe von Spielen oder von Konzepten, die man noch rausbringen kann oder so. Aber bevor wir zu eurem Spiel rüber schwangen, erzähl mir noch mal ganz kurz, was zockst du so normalerweise und was sind so deine Lieblingsspiele?
Meine Lieblingsspiele. Also ich glaube, ich gehöre wahrscheinlich zu den Menschen, die im Laufe ihres Lebens die wenigsten Spiele gespielt haben, aber dafür extrem lange dann jeweils dran saßen. Also das fing irgendwann mal an, ich weiß nicht, ne, was war so das erste, was man gezockt hat? Hokus Pokus, Prince of Persia 2D damals. Mhm. Dann kam Pokémon und dann ging's alles Mögliche hier: Turok, Tomb Raider, Command & Conquer.
GoldenEye und gute Zeiten.
Und dann ging's halt, dann ging's los. Pokémon Trading Card Game natürlich. Dann Magic irgendwann. Bei Magic ist auch sehr, 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 sehr lange geblieben. Also immer noch natürlich, ne? Warcraft 3, Dota, dann ist es bei Dota geblieben und Schach. Und das sind Poker. Aber ja, das sind eigentlich so die Games, die immer wieder auf den Tisch kommen. Und bei denen es auch so geblieben ist. Also das letzte Jahr habe ich ganz viele weitere Spiele noch erkundet. Also aus Neugierde natürlich und auch um die Welt der Brettspiele ein bisschen besser kennenzulernen. Und es ist eine unglaubliche Vielzahl, ein wahnsinniges Angebot und Verfügbarkeit, was da mittlerweile auf dem Markt ist. Das ist total verrückt.
Ja, absolut. Guck mal, letztes Jahr oder die letzten Jahre kamen so 2000 Spiele pro Jahr raus, so gefühlt irgendwie. Das ist halt einfach der Wahnsinn, ne? Ich meine, wenn es kommt, überall ist es ja auch so, es kommen auch 10.000 Bücher pro Jahr und sowas raus, ne? Aber es sind einfach so, die Auswahl ist so groß, dass du für alles etwas findest. Also keine Ahnung, du suchst jetzt für 3 Personen im Science Fiction war etwas, du wirst Dinge finden. So, ne? Und wenn du aber für ein Spiel für 8 Leute suchst, die ein Partyspiel brauchen, das wirst du eben auch finden. So. Also es ist halt alles schon da im Prinzip und trotzdem kommen jedes Jahr noch so viele neue Ideen dazu. Also der Markt ist auf jeden Fall gewaltig. Und da aus der Menge hervorzustechen, das ist die große Kunst halt. Ne? Weil ein Spiel rauszubringen ist ja die eine Sache, aber wenn das Ding natürlich dann nicht die Reichweite bekommt, die das Spiel verdient hätte, weil es vielleicht super gut ist, dann wäre es natürlich super schade. Und gerade bei der Menge an Spielen ist es halt einfach der Wahnsinn, dass dann überhaupt, sag ich jetzt mal, aufzufallen. Ne? Also unter der Masse. Aber ihr seid ja aktuell auf Kickstarter. Und bevor wir zu dem Spiel gehen, nochmal ganz kurz Magic. Spielst du noch Magic, oder?
Ja, also früher hatte ich mehr Formate gespielt. Mittlerweile beschränkt sich eigentlich fast nur noch auf Arena, also online. Mhm. Und da die Formate Standard und Limited. Und ich denke, ich hatte jetzt, weiß nicht, vor 2 Abenden oder so, hatte ich mal ein Draft hier gespielt vom neuen Set. Mhm. Finde ich thematisch unglaublich gelungen. Das ist wahnsinniges Value geballert die ganze Zeit. Aufgrund dieser Adventure-Mechanik, die da mit Wilds of Eldraine wieder zurückgekehrt ist. Ich finde, Magic ist ein absolut großartiges Spiel. Also es hat so viel Tiefe, ist natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt das einsteigerfreundlichste Spiel, aber für viel Spieler, ja, und Magic-Spieler spielen ja meistens nur Magic. Und
genau.
Trauen sich sonst wenig weg von den Tischen.
Ich habe, glaube ich, 2-mal in meinem Leben habe ich aktiv Magic gespielt, jedes Mal so 5 bis 8 Jahre oder sowas irgendwie oder so. So einmal in der Schulzeit wirklich, das ist echt noch so 4. Da gab es noch, ich glaube, es war 4. Edition gewesen, also es ist schon ein paar Tage her.
Ja.
Also es ist schon etwas her. Aber das war aber schon nach den Zeiten, wo es noch so hier so, was ich denke, Lotus und sowas noch gab. Also ne, das gab es dann da schon nicht mehr. Aber da waren die Karten noch anders gewesen, sagen wir es mal so. Und dann habe ich gerade später nochmal einen Neuanfang, so bei uns hier, so ein bisschen im Freundeskreis, wo dann wieder alle angefangen hatten und dann wirklich auch wieder gnadenlos. Ne, jeden Freitag haben wir so eine ganze Kneipe haben wir für uns reserviert. Also die ganze Kneipe war jeden Freitagabend, wo dann nur Magic-Spieler gewesen. Und ja, den ganzen Freitag Open End immer ab 18 Uhr bis, weiß ich, 2 Uhr nachts oder so, hat man dann jeden Freitag dann immer wirklich Magic gezockt, hat da Turniere veranstaltet, Booster Drafts gebaut und sowas, ne? Also hat mega Laune gemacht. Aber dann kam World of Warcraft und alle haben aufgehört mit Magic, weil sie alle nur noch online gewesen sind. Und ja, haben wir alle unsere Karten verkauft und waren nur noch online in World of Warcraft unterwegs gewesen. Aber war eine geile Zeit gewesen. Ich kenne noch, habe noch keine Commanders gehabt. Ich bin, heute ist das ja alles ein bisschen anders mit Magic, ne? Hat sich alles ein bisschen weiterentwickelt irgendwie. Damals gab es nur Extended, also Extended war ein großes Spielformat gewesen. Das waren, glaube ich, die letzten drei großen Editionen, die rausgekommen waren, die konnte man dann spielen oder so. Aber hat sich heute alle also ein bisschen entwickelt. Macht aber immer noch übelst Laune. Ist aber halt auch einfach ein teures Hobby, muss man sagen. So, ne? Ich habe früher in meiner Ausbildung halt gespielt und ich habe mein ganzes Ausbildungsgehalt jedes Mal in Magic-Karten investiert. Wirklich, dann kam das Ausbildungsgehalt rein. Ich habe sofort irgendwie mein ganzes Geld in so Karten investiert, also Einzelkarten online gekauft und so weiter und dann sofort Turniere gespielt und so. Kann man schon sehr viel Geld lassen.
Hast du ja jetzt too many bones.
Ja, ich würde gerade sagen, und das Gute ist, bei manchen Spielen ist
ja auch das. Raus,
ja. Da kam auch hier gerade Club in die Bones, da kam wirklich, vorgestern kam mein letzter Kickstarter davon an, also die hatten ja nochmal eine Erweiterung rausgehabt. Und da stand einfach, ich kam nach Hause und wirklich vor der Haustür stand dieses 300-Euro-Paket. Ich denke mir so, Alter, danke DHL, gut, dass ihr das einfach vor die Tür stellt. Es ist auch gar nicht gefährlich bei so viel Wert. Aber ja, gut, es war ja noch da gewesen, also Schwein gehabt. Aber ja. Ist trotzdem nicht der smarteste Weg. Wir haben auch einfach einen Garten, man hätte es einfach einen Garten stellen können oder sowas. Aber nein, die Haustür ist natürlich auch sehr, 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 sehr gut für sowas. Nee, aber Magic auf jeden Fall auch ein super teures Hobby. Und euer Spiel ist ja so ein bisschen angelehnt an Magic, oder?
Ja, also.
Aber wie heißt euer Spiel? Fangen wir mal ganz so an.
Genau. Wie heißt euer Spiel? Das Spiel heißt Heroes of Xander. Und das ist im Prinzip, also. Dieser Begriff des Stichspiels ist wahnsinnig beliebt. Jeder mag ihn, jeder mag Stichspiele. Und also nicht unbedingt. Mhm. Und ob es wirklich ein Stichspiel ist, das ist schwer zu sagen. Es nutzt auf jeden Fall die Stichspiele. Also es ist ein. Das. Weil ich gar nicht gut anfangen soll. Also. Es ist ein Nicht-Stich-Stichspiel. Für 2 oder 3 bis 5 Spieler. Und das ist, wenn es um Stichspiele geht, eigentlich auch schon so die allergrößte Besonderheit, weil die meisten Stichspiele kann man entweder erst ab 3 Spielern spielen oder halt wirklich nur zu zweit als Duellspiel. Und da habe ich mir was ganz Cleveres einfallen lassen und deshalb kann man Heroes of Xander sowohl mit 3 oder mehr Spielern als auch als Duell zu zweit spielen. Und ja, das geht, weil man zum Beispiel keine Farben bekennen muss und die Karten, die man möchte, immer liegen kann und weil man, wenn man zu zweit spielt, 2 Karten pro Stich spielt. Das heißt, im Prinzip ist es so, als wenn man zu viert spielt und mit einem Teammate schräg gegenüber, spielt man quasi einfach beide Hände. Die von einem selbst und die vom Teammate. Nur hat man halt jetzt nicht, ab 3 Spielen hat man 7 Handkarten, 14 Handkarten total, sondern nur 10, weil man auch weniger Stiche im Gesamtspiel braucht. Damit man dann, wie man die Punkte gewinnt. Also man braucht nicht so viele Stiche wie bei 4 Spielern, deswegen reichen 10 Handkarten und man spielt 2 Karten pro Stich.
Ja. Okay. Einmal kurz zur Erklärung so. Das heißt, du spielst eine Karte, dann spiele ich eine Karte.
Genau, dann spiele ich wieder eine Karte und dann, und dann spielst du wieder eine.
Und wenn dir immer den Stich. Dann die höchste Karte gewinnt dann sozusagen.
Genau. Das ist auch schon ungefähr das, was vom Stichspiel übrig geblieben ist. Die höchstgelegte Karte gewinnt. Und ja, der Spieler, der den Stich gewonnen hat, beginnt dann den nächsten.
Okay, man zieht ja quasi immer was raus aus dem, was man gewonnen hat, theoretisch, ne?
Genau, und da kommen wir auch direkt dazu, woher das Spiel quasi kommt, hauptsächlich. Also immer viel Magic gespielt und in manchen Spielegruppen kam Wizard auch immer wieder auf den Tisch. Entweder irgendwie zu Beginn oder zu Ende des Abends.
Und es kennt halt jeder, ne? Es ist wirklich das. Also
genau.
Es ist so wie so Dominion oder sowas. Es gibt so 3, 4 Spiele. Es ist halt so langweilig, die auch schon rauszuholen, weil sie einfach jeder kennt irgendwie. Ja.
Ja, aber es zockt sich auch schnell runter und macht häufig auch Spaß. Halt häufig und irgendwann. Ja.
Häufiges
Ja, weiß ich nicht, ne? Also ich meine, wenn alle paar Jahre eine neue Jubiläumsedition rauskommt, sind neue Karten drin. Dann hat man wieder was es kurz zu entdecken gibt, aber das ist meistens nur eine Karte und dann ist das Entdecken nach einer Stunde vorbei. Aber Ja, man wird halt nicht belohnt für gute Spielen, weil, also nicht so wirklich. Das ist halt irgendwie absolut random. Und ich kann so oft recht haben, wie ich will. Wenn ich ein schlechtes Blatt ausgeteilt bekomme, dann mache ich immer null Stiche, hab zwar immer recht, aber hab trotzdem niemals irgendwie die Chance, das Spiel zu gewinnen. Und dann dachte ich mir, wie könnte man das denn ändern, dass das irgendwie mehr Spaß macht und auch, dass das vielleicht Magic-Spieler oder generell Spieler, die auf so ein Spiel jetzt keinen Bock haben, sich trotzdem dazu hinreißen lassen könnten. Und dann dachte ich mir, naja, wäre vielleicht ganz gut, wenn die Karten mit, also hohe Karten sind gut, um Schichten zu gewinnen, aber wenn die niedrigen Karten einfach Effekte mit sich bringen. Also entweder kriegt man einen Loot oder man kann Gegner aussetzen lassen oder in die Handkarten gucken oder eine andere Karte größer machen oder ich weiß es nicht. Also gefühlt alles, was auf relativ vielen Basic, Classic, Magic-Karten so draufsteht als Effekt.
Das also, verknüpft zu den. Also so Spontanzauber quasi eigentlich, ne? So im Prinzip so, ne? Ein bisschen, ne? Dass du quasi halt einfach
eine die auch. Genau. Also fast alles passiert wie eine Hexerei bei Magic. Also spielst die Karte aus und passiert, was draufsteht. Und dann gibt's zwei Karten, die kann man dann Spontanzauber spielen, sozusagen. Und ja, dann kommt schon sehr viel mehr Action ins Spiel geschehen. Und die mittelhohen Karten, die niedrigen sind die mit den Effekten. Die hohen sind einfach hoch, die brauche ich, um Schiche zu gewinnen. Und die mittelhohen Karten, die haben Diamanten. Das sind meine Siegpunkte, die ich sammeln muss. Mhm. Und das sind deren Punkte ich. Also die muss ich gewinnen, die Stiche mit den mittelhohen Karten drin, um dann Punkte sammeln zu können. Welche Punkte ich sammeln muss, das wissen wir daher, weil wir zu Beginn des Spiels immer drei Helden ausgeteilt bekommen. Es gibt noch Heldenkarten, also es gibt ein Deck, von dem wir spielen. Mhm. Und es gibt Heldenkarten, das kann man sich vorstellen wie ein Planeswalker, aber den kennt keiner. Also ich bekomme zum Beginn des Spiels drei Karten ausgeteilt, drei Heldenkarten, suche mir einen davon aus, leg den Rest verdeckt wieder weg. Dann weiß ich schon mal, okay, von den 13 Helden, zwei Stück sind nicht bei meinen Mitspielern irgendwie unterwegs, um die brauche ich nicht drum rumspielen. Und jeder Held hat drei Textfelder. In einem stehen die Siegbedingungen. Zum Beispiel, blauer Held braucht entweder 7 blaue Diamanten gesammelt, um das Spiel zu gewinnen, oder 14 von beliebigen Farben, irgendwelche. Und noch zwei Fähigkeiten. Das eine ist eine Aufdeckfähigkeit, die passiert dann, sobald ich meinen Helden umdrehe und vorzeige. Und noch eine zweite Fähigkeit, die kann ich wie ein Spontanzauber zu jedem anderen Zeitpunkt im Spiel benutzen. Mhm. Und so weiß ich zum einen zunächst nicht, wer was sammelt, wer hinter welchen Punkten her ist und auch nicht, welche Fähigkeiten bei meinen Gegnern irgendwie unterwegs sind. Und das macht es eigentlich relativ lange spannend, was jetzt hier so abgeht und wer wann auf Stiche reagiert. Und die Helden sind auch also asymmetrisch und natürlich sehr, sehr, sehr unterschiedlich von ihren Skillsets. Und manche gewinnen halt mehr mit Deckmanipulation, Handmanipulation, andere nehmen mehr Einfluss auf die Stiche. Also das kann man schon sehr von, also die Feldenfähigkeiten und die Fähigkeiten der Karten auf den kleinen Karten so vom Colorpile von Magic her entnehmen, was die Karten so thematisch ungefähr können. Und die Intention dahinter war, dass ein Spiel zustande kommt, das sowohl die Wizard-Spieler nicht überfordert, aber auch die Magic-Spieler mit zusammen an einen Tisch bringt, dass man gemeinsam quasi eine schöne Zeit hat und die beiden Zielgruppen irgendwie vereinen kann.
Ja. Das heißt, du willst die Magic-Spieler nicht unterfordern, aber die Wizard-Spieler nicht überfordern, sozusagen, ne?
So ich weiß, dass das klingt wahnsinnig schwierig, aber ich glaube, es geht. Ich glaube, es geht, ja. Mhm. Doch, tatsächlich. Ja, ich muss ja nicht immer. Bei Magic hat man ja auch. Also, ich meine, ich liebe Magic, ne? Ich spiele das super gerne. Auch kompetitiv und natürlich auch viel Standard, aber es ist ja doch oft so, dass man in manche Spiele sind sofort vorbei, weil irgendeiner ist
gute Starthand, kein Mana, was auch immer, klar.
Genau, oder so, oder komplett flat und du merkst, okay, da kommt nichts mehr und dann stirbst du halt zwei, drei Tage später, da machst du nichts. Das kann schon sehr frustrierend sein. Mhm. Aber du spielst eigentlich immer nur nach Mathematik und durchschnittlicher Performance und so weiter und so fort. Aber gerade mit Limited, im Limited-Format, mit Draft-Decks, da hat man schon sehr, oder wenn ein Format neu rauskommt, ist auch Standard immer wieder interessant. Wenn es neue Karten gibt und man neue Synergien ausprobieren kann und neue checken, wie gut neue Keyword-Abilities sind oder so. Mhm. Und das macht super, super viel Spaß. Ist halt zeitaufwendig und häufig natürlich auch finanziell intensiv oder kann das auf jeden Fall sein. Und ich dachte, wenn man jetzt ein Spiel hat, das ein schöner Stoß Karten ist, die alle unterschiedlich sind, Kann man da so in typischer Living Card Game Manier immer wieder passende thematische Erweiterungen hinzuführen, um das Spiel in die verschiedenen Richtungen ja, sich entwickeln zu lassen. Und der Grundgedanke jetzt bei dem Spiel war, dass es sehr viele Anknüpfmöglichkeiten gibt. Also es sollte eine relativ breite Basis an Spielertypen interessieren, ohne dass ich jetzt irgendeinen Spielertypen konkret ins Auge gefasst habe als Hauptzielgruppe. Mhm. Und da würde ich einfach schauen, wie dann so das generelle Feedback ist, von wem das mehr gespielt wird und in welche Richtung man das dann pushen kann. Also ich kann mir super viele Dinge vorstellen, dass entweder in Richtung, also zu wo, also das heißt nicht entweder oder, sondern halt sowohl in Richtung 1 gegen 1 Turnier kompetitiv zu pushen, als auch in Richtung Kampagnenmodus. Du kannst auch hier von The Crew und 5-Minute Dungeon allen möglichen da gut inspirieren lassen. Und Aeon's End, also ich glaube, da gibt's viele Ideen, die man umsetzen kann, weil es ein sehr... Ich frage mich immer, also was das 1 gegen 1 so gut macht, das ist ja, dass man zwei Karten pro Stich spielt. Mhm. Und warum hat noch niemand gesagt in dem Stichspiel, ja, da spielen wir einfach zwei Karten pro Stich. Das ist eigentlich total banal, ne? Mhm. Aber es bringt dadurch, dass man keine Farben bekennen muss und jede Karte immer legen kann, wenn man möchte. Also eigentlich ist es ein resource-free Battle Game. 1 gegen 1. Kompetitives Duellspiel, 1 gegen 1. Und es gibt keine Ressourcen. Man kann routenbasiert durch die, wie ein Stichspiel halt so abläuft, seine Karten legen. Mhm. Und ja, daher ist es ganz leicht zu lernen. Man muss sich kein Ressourcenmanagement oder so aneignen oder überlegen, welche Karte man jetzt als Tinte legt oder sowas, sondern man kann einfach, und das ist ja schon viel vereinfacht, ne? Also diese WoW-Tintenmechanik bei Lokana ist ja schon viel leichter als mit den Ländern bei Magic und dass man gucken muss, in welchem Verhältnis was irgendwie im Deck drin ist. Ja, total. Das ist noch einfacher. Also man kommt, glaube ich, einfach noch schneller rein. Die Regeln, so wie ich sie jetzt im Prototypen geschrieben habe, sind noch etwas ausbaufähig. Von der Formulierung des Regelwerks, aber eigentlich ist es total einfach.
Ja. Also ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe es ja schon gezockt hat sich eigentlich sehr einfach angefühlt tatsächlich. Also ich bin ja auch viel Spieler im Prinzip, also ne, also hätte mich auch gewundert, wenn ich jetzt schwer reinfinden würde oder so, aber mein Eindruck war gewesen, dass ich als Vielspieler schnell reinkomme und trotzdem das aber auch relativ schnell, glaube ich, jemandem beibringen könnte, der jetzt nicht viel zockt oder sowas, ne? Weil so kannst du jedem beibringen, das dauert halt 3 Minuten oder was irgendwie oder so, ne? Oder 5 Minuten länger brauchst vielleicht. Und ich glaube, viel länger als 7-8 Minuten bräuchte ich jetzt auch nicht in dein Spiel, glaube ich, um Standard zu vermitteln. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr einsteigerfreundlich, egal wie die Regeln jetzt sind. So, ne? Da helfen am Ende jetzt auch immer ganz oft sicher auch immer gute YouTube-Videos oder sowas. Ne? Also die meisten Leute sind doch mittlerweile auch einfach zu voll geworden, lesen die Regeln auch teilweise gar nicht mehr. Gucken sich einfach 1-2 Videos irgendwie an online und dann hat man ja auch meistens alles, was man braucht. Aber das Geile ist ja wirklich, was ich wirklich cool finde, ist halt, dass dieser Held einfach unbekannt ist halt. Ne? Das heißt, du pickst einen Helden ins Geheim aus. Das heißt, der Gegner weiß gar nicht, worauf du abgesehen hast. Und die Helden haben ja auch alle noch so eine Zweit-Siegbedingung sozusagen. Damit du nicht einfach ganz plump, ich brauche so rote Diamanten, also gehe ich jetzt darauf, also eine rote zu finden. Dann weiß man, geht da eh nach 2 Sekunden oder nach 2-3 Zügen, okay. Er braucht offenbar rot, weil er nur auf rot geht oder sowas, so, ne? Sondern es kann ja eben auch sein, dass ich sozusagen meinem anderen Ziel nachkomme halt. Ne? Und das heißt, ich kann mit meinem Helden theoretisch auch länger noch unterm Radar schwimmen sozusagen, bis es dann irgendwann für mich eine gute Idee ist, halt meine Fähigkeit zu triggern quasi, ne?
Genau, ja.
Ja, das ist echt sehr spannend auf jeden Fall. Also ich habe es bisher nur 1 gegen 1 gespielt, aber da hat es echt sehr, sehr gut funktioniert. Ging schön hin und her und ich habe knapp gewonnen, sagen wir es mal so. Ne? Also ich war der Baum, wie heißt der Baum?
Der Myrael. Und das genau. mit den knappen Spielen, das ist ja auch also schon sehr beabsichtigt. Ich finde es gut, wenn Spiele knapp sind, wenn es eine Zufallskomponente gibt, wenn man aber trotzdem das Gefühl hat, dass man viel, viel Entscheidung selbst im Spiel hat und coole Kombos, coole Synergien entdecken kann und geile Moves macht, die möglicherweise dann spielentscheidend sind. Das aber, also ein Edge soll da sein für bessere Spieler, für viel Spieler, aber es soll nicht unendlich groß sein. Mhm. Also, und ich glaube, wenn man hier wirklich viel besser spielt als der Gegner, dann kommt man vielleicht so auf 65%, also vielleicht auch 70, aber sagen wir mal so 65, dann ist das schon, also wenn jemand trotzdem ein Drittel der Spiele gewinnt, obwohl er richtig schlecht ist, hat er Spaß am Spiel? Das ist ja, warum spielen denn viele Leute Poker, die überhaupt nicht gut sind? Weil sie trotzdem die Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Und wenn Partien halt eben bis zum Ende knapp sind, weil man, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, man kann jetzt viele Stiche gewinnen, aber es bringt mir gar nichts, alle Stiche zu gewinnen, weil nur die Karten mit den mittleren Punkten die Diamanten haben. Das heißt erstmal, viele Stiche sind einfach gar nicht wertvoll. Mhm. Ich muss selbst gucken, wann möchte ich irgendwie Wert in den Stich legen oder wenn mein Gegner welchen legt, dann, dass ich ihn dann gewinne. Und dann kann man am Ende von allen gewonnenen Karten aus der Runde auch nur zwei weiter in die nächste Zone legen, in der die Siegpunkte gezählt werden.
Ja.
Das heißt, selbst wenn ich alles abräume, die ganze Runde gewinne, also alle Stiche, und habe da, weiß ich nicht, acht Karten mit Diamanten, mit wertvollen Punkten vor mir liegen, kann ich trotzdem nur zwei weiter wählen. Mhm. Also muss ich viel mehr entscheiden, welche Stiche sind für mich wirklich wichtig und welche sind vielleicht für den Gegner potenziell wichtig, ausgehend davon, was ich denke, welchen Helden er hat, welche Stiche dann nicht will, dass er gewinnt.
Ja.
Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, ne, jetzt hier, du hast Myrael, der braucht acht grüne oder 15, egal von welcher Farbe. Wenn ich dir nicht, wenn ich zu irgendeinem Zeitpunkt weiß oder vermute, dass du Myrael hast und ich erlaube dir, Stiche zu gewinnen, in denen nicht grüne Diamanten sind, dann hilft dir das ja nicht für dein 8 grüne Ziel, sondern nur für dein 15 neutrale Ziel. Das heißt, es ist weniger schlimm für mich, dir einen Stich zu überlassen, der viele Punkte hat, solange sie nicht grün sind, als wenn ich dir einen Stich überlasse, der wirklich gute, viele grüne Punkte hat.
Ja.
Und das geht natürlich nicht die ganze Zeit, weil wenn ich dir immer viele Punkte lasse, ist auch blöd. Aber so die Balance zu finden, also es ist ein bisschen verzeihender, wenn man. Aber man kann sich das gut zu Nutzen machen, was der Gegner sammelt oder nicht.
Es ist auf jeden Fall gar kein Schach, muss man sagen. Du hast ja gerade gesagt, Schach, ich spiele auch zu deinen Lieblingsspielen, ne? Bei Schach wäre es ja schon so, wenn du gegen jemanden spielst, der das nur einmal im Jahr spielt, den würdest du halt brutal abzocken, der hat gar keine Chance, der wird nicht kein Licht sehen, weil du einfach alles als Automatismus ne, ab in deinem Kopf abgespeichert hast. Du weißt genau, wie du auf jeden Zug reagieren musst, wenn du eine Falle setzen kannst und ne, das ist einfach was völlig anderes. Bei Sandar ist es dann wirklich mehr so, wie du genau wie du sagst halt, ne? Du kannst trotzdem das Spiel gewinnen, auch wenn du jetzt vielleicht nicht die Superstrategie hast. Weil einfach die Karten sich einfach so fügen können, im Prinzip, ne, dass du zumindest noch einen Anteil an Chancen hast, wie beim Poker ja auch quasi ist. Jeder sieht mal beim Poker mal zwei Asse und hat mal Glück, dass wer anders gerade all-in geht oder sowas. Das ist halt einfach manchmal eben so, dass die Situation passiert. Und dann kannst du einfach mal einen Tisch abräumen oder kannst mal ein Turnier dominieren, weil du einfach mit vielen Pokerchips dann auch einfach viel Bewegung ins Spiel bringen kannst eben, ne. Finde ich einen spannenden Aspekt, aber das Witzige ist, das haben wir schon so für Magic gesprochen, aber das Wichtigste hast du eigentlich noch weggelassen, finde ich. Und zwar,
das hab ich jetzt weggelassen.
Ja. Und zwar, bei Magic gibt es ja ganz viele Formate. Du kannst ja quasi, es gibt Highlander zum Beispiel, wo dann alle ein Deck spielen, wo jede Karte nur einmal vorkommt. Oder du kannst einen Draft machen, jeder kann ein fertiges Deck haben. Oder und so weiter. Und bei euch ist es ja auch so. Das heißt, man kann ja euer Spiel auch bauen, wie man möchte. Das heißt, wir haben es zum Beispiel so gespielt, dass wir einfach aus einem Deck herausgespielt haben. Das heißt, du hast einfach einen Stapel gemischt, so wie man es bei Redlands auch macht oder bei Mindbug oder sowas halt, oder so bei diesen anderen.
Genau.
Aktuell bekannteren Kartenspielen, sag ich jetzt mal. Das heißt, jeder zieht dann seine Handkarten und ab geht die Post. Das heißt, du hast nicht mehr eine Vorbereitungszeit. Du kannst ganz einfach anfangen direkt. Ne? Und los geht's. Du kannst aber auch vorher eben einen Draft machen. Das heißt, du kannst wirklich die Leute selber ihre Decks selber zusammenstellen lassen, während des Spiels. Das ist dann dieses Teil vom Spiel sozusagen. Du hast wirklich dieses Magic-Feeling dann dabei halt. Ne? Dass du wirklich überlegen musst, hey, diese Karte hat eine gute Synergie zu nehmen oder so. Ne? Ich möchte, dass ich die Karte, lieber ich diese Karte, statt dass mein Gegner diese Karte hat zum Beispiel und solche Sachen. Du kannst ja auch Hate-Draft machen, dass du guckst, dass der Gegner bestimmte Karten nicht bekommt und so. Ne? Also du kannst da ja schon sehr gezielt vorgehen. Da ist schon viel drin, was Magic halt ausmacht eigentlich, oder?
Ja, also ja, aber ich glaube, das ist halt vor allem auch deshalb drin, weil das Modi sind, die mir Spaß machen.
Ja.
Also sowohl ein Limited-Format als auch ein Constructed-Format. Die Karten sind also super einfach aufgebaut, ne? Die haben einen Stärkewert, einen Stichwert, das ist der, ne, der muss hoch sein, um den Stich zu gewinnen. Und dann halt eben noch ein Textfeld und potenziell Diamanten als Ressource. Und die Karten sind bewertet. Nach, du kannst sie quasi freeplayen, also für 0 Punkte, also so Deckbaukosten, ne? Habe ich zu allen Karten hinzugefügt. Die starken Karten, entweder weil sie krasse Effekte haben oder weil sie sehr hoch sind, 15er zum Beispiel, also Karten gehen von 1 bis 15, die sind halt zum Beispiel dann 7 wert. Und die Karten, die einfach nur Punkte geben und sonst nichts machen, die 6er und die 7er, die kosten 0. Und alles dazwischen ist halt dann zwischen 0 und 7, ne?
Ja.
Und also im Prinzip spiele ich Karten, die ich eigentlich nicht spielen will, weil es sind nur die, die ich während des Games immer wegloote oder so, die Punkte geben. Und dafür, dass ich die spiele, darf ich dann eben auch starke Karten spielen. Ja. Oder Karten, die mich weniger quasi kosten. Die auf dem Mittelwert dann so sind, auf 3,5 oder 4 von der Stärkebewertung. Und ja, das habe ich halt hinzugefügt, damit man die Optionen hat, mit dem Spieler auch, also wir haben das einmal gedraftet irgendwann, und dachten so, boah, das ist eigentlich ziemlich geil, also alles kann man draften, gefühlt, ne?
Ja.
Macht Spaß, und die Decks werden sehr viel mehr streamlined. Und dann dachte ich, okay, was müsste man denn machen bei den Karten, oder bei dem Spiel, um die Karten auch für Deckbau fähig zu machen, weil ich habe ja keine Mana-Kosten, Ressourcen, irgendwie sowas,
ja,
sondern kann einfach nur entweder gut oder sie sind schlecht. Und na gut, dann kriegen sie halt entsprechendes Deckbau-Punkte-System-Rating jeweils. Und ja, kann ich es entsprechend hinzufügen, um meine Gesamtkosten zu füllen. Da merkt man schon, dass die Decks sehr, sehr viel mehr streamlined werden. Und ja, kann man den Heldenfähigkeiten natürlich dann anpassen, dass das so gesamtsynergetisch sich fügt. Und das ist ein Punkt, den ich vorhin ja kurz angesprochen hatte. Mhm. Den ich gerne weiter erkunden möchte. Mit mehr Karten ist vielleicht nicht ganz so leicht, weil zurzeit ist ja quasi in jeder Farbe jede Zahl belegt und auch relativ unique, und verändern kann man wahrscheinlich zunächst viel nur bei den Spells oder noch irgendwelche anderen Karten hinzufügen, also bei den niedrigen Karten, ne? Was ich mir auch gut vorstellen kann, sind, und da gibt es wieder tausend Sachen, die man in Magic irgendwo schon mal gesehen hat, die man vielleicht auf das Spiel ummünzen kann. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass jeder Held noch so einen Familiar hat oder sowas. Das heißt, wenn du die Karte spielst, dann findet ein Effekt statt. Wenn du aber diesen Helden besitzt gleichzeitig, dann findet derselbe Effekt in stärker statt.
Ah, okay. Ja, macht Sinn.
Oder so. Genau. Und dafür muss dein Held ja dann schon revealed sein, um das auch beweisen zu können, dass es dein Held ist. Aber ich glaube, ja, das kann unglaublich cool sein. Also ich denke, da gibt's viel, wo man anknüpfen kann.
Hat ja auch wieder so Magic-Anleihen, so auf jeden Fall, so, ne? Also hier alle weißen Kreaturen halt +1/+1 oder solche Geschichten oder sowas, ne, irgendwie. Also, dass du dann, klar, das ist dann, macht ja auch Sinn bei deinem Spiel im Prinzip. Ne? Es gibt ja auch diese verschiedenen Länder oder Helden sozusagen, die aus diesen verschiedenen Bereichen kommen und so. Und dass dann halt natürlich seine eigenen Armeen deutlich besser funktionieren unter seiner Herrschaft, anstatt irgendwie, keine Ahnung, dass die Bären jetzt vielleicht nicht gerade in der Wüste gut, ne, über die Runden kommen oder so. Macht ja Sinn. Yeah.
Also, Eisbären.
Ja. Ne, genau. ne? Also von daher würde sich ja eigentlich gut noch einfügen. Aber bevor wir über Future-Content sprechen, lass uns doch über eine spannende Sache reden, die euer Spiel mit sich bringt. Was vielleicht auch für manche ein bisschen kontrovers ist, aber ist einfach super spannend und neu. Deswegen sollte es sowieso nochmal ein Thema werden. Denn du bist ja nicht alleine im Team, ihr seid ja drei eigentlich, ne?
Genau.
Und ja, du bist ja sozusagen der Anteil, der das Spiel sozusagen so ein bisschen reingebracht hat, ne, im Prinzip. Oder kann man so sagen, du bist ja der Autor davon. Aber du hast nochmal zwei Buddies und die haben einen anderen Teil in dieses Spiel reingebracht, ne?
Richtig. Also, ich mache Grafikdesign. Und ich hatte irgendwann ein Logo-CI-Gedöns erstellt für die Firma MyBricks aus Berlin. Und die vertreiben sämtliche Klemmerstein-Sets, aber auch Playmobil und andere Spielwaren. Und hatten irgendwann die Idee, hier, wir wollen auch eigene Canvas-Shine-Sets rausbringen. Dort haben wir das gemacht und auch Verpackung gemacht und sowas. Und dann irgendwann hatten wir mal telefoniert. Ich habe gemeint, hier, ich mache ein Kartenspiel. Und Steffen gemeint, ja, fände es total geil, mal so wie ein Tabletop Figuren aus Canvas-Steinen zu bauen. Und dann dachte ich, okay, klingt interessant. Und dann fand ich es beide total geil und gesagt, hier, lass uns das irgendwie verknüpfen. Wir machen Klemmbaustein-Figuren. Dann haben wir ewig überlegt, wollen wir kleine Figuren, dass man die wirklich gut auf einer Fläche hin und her bewegen kann, dass sie nicht zu groß sind, ne, dass sie wirklich Tabletop geeignet sind. Da fanden wir den Detailgrad irgendwie zu gering. Da haben wir große Figuren, richtig groß, schöne geile Display-Figuren. Dann haben sie, ja, keine Ahnung, ist vielleicht zu groß, und wo ist dann der Bezug zum Spiel? Dann haben wir überlegt, aber hier gibt es noch einen anderen coolen Spielmodus mit Lanes, das man den zwischendrin nochmal so ein, ist wie so ein Subgame, das man dann hinzufügt als ja. Erweiterung. Das ist jetzt auch noch viel, viel mehr customizable geworden im Laufe der Kampagne. Und die Figuren, die wir dafür nehmen, sind nicht irgendwelche gespritzten 3D-Harzfiguren oder Acrylminis, sondern Klemmbausteinfiguren. Das ist, also für viele Leute ist das der Fluff 3000. Aber wir fanden es halt einfach geil. Weil wir dachten, hat nicht jeder. Das hat niemand. Also es gibt ja gefühlt keine Klemmbaustein-Kickstarter-Kampagnen. Und ja, wie man jetzt auch sieht bei den ganzen All-In-Pledges mit den vielen Figuren, die Leute finden die Figuren schon geil. Und ich glaube, dass die beiden Zielgruppen auch diesen Overlap haben. Klemmbausteinfiguren ist ja super nerdy. Und was ja auch lustig ist, ne? Weil denkt man vielleicht gar nicht, dass die meisten Lego-Kunden, ja, also ich habe bewusst Lego genannt, das sind ja gar keine Kinder. Das sind Erwachsene, die entweder Magic spielen oder nicht mehr und irgendwie sich Too Many Bones Kids kaufen und den Rest Money halt irgendwie an den Lego funneln oder so. Und die...
Man weiß ja auch, dass die Zielgruppe der vom Herr der Steine ist, die muss ja auch ganz klar Schule sein. Nicht, ne? Also, es sind dann einfach alle Sammlerleute, ne? Also, alle Leute, die Bock haben, sich was in die Vitrine zu stellen, ins Regal zu stellen oder so, einfach gerne aufbauen teilweise, ne? Also, die Frage ist auch immer, was machst du mit dem Ganzen? Ist es wirklich ein Spiel oder kaufst du es irgendwie für den Aufbau selber oder so, ne? Also,
das ist schon ein ganz eigener Bereich. Ja, stell dir mal vor, du kannst beides machen. Mhm. Du kannst dir erst aufbauen, das ist ja, also ne, manche denken sich so, boah, da muss ich die Figuren erst aufbauen, bin ich beide beschäftigt, bevor ich spielen kann. Nee, da haben wir dafür gesorgt, es gibt auch so Token, mit denen man direkt loslegen kann, aber man darf die Figuren ja aufbauen, das ist ja Teil des Spaßes, ne?
Ja.
Das ist ja total geil, ich baue das auch total gern zusammen. Meistens länger, als ich irgendwie dachte. also wie bei allem, aber halt eben auch bei dem Aufbauen der Figuren. Und ja, wenn die dann aufgebaut sind, dann kann ich die auf diesen riesen, krassen, überdimensionierten Hero-Tracks hin und her schieben, um meine... Ich hätte einfach eine Krühlstandy hinstellen können. Safe. Mhm. Aber es ist halt nicht so geil.
Ja.
Und so eine fette Lego-Figur, Klemmbausteinfigur, hier sind wir wieder bei Klemmbaustein.
Ja, ja.
Einmal Lego gesagt und schon ist der Wurm drin. Die macht halt was her. Auf dem Brett. Oder dann halt später im Regal. Und der Token ist transportabel, aber trotzdem die Figur.
Und das wirklich krass ist ja auch, wie groß die Sachen jetzt am Ende geworden sind. Halt. Also, ne, das Ding ist...
Mega groß, ja.
Man glaubt nicht, also man hat... oft einfach keinen Gedanken darüber, man macht sich keinen Gedanken darüber, wie groß diese Figur eigentlich sein kann im Prinzip. Ich habe vor ein paar Tagen mal wieder ein YouTube-Video aufgenommen gehabt mit Georg, der hat auch einen YouTube-Kanal, Brettspiele Rheinland-Pfalz, ich weiß gar nicht, wie der Kanal heißt, Alter. Aber ist egal. Auf jeden Fall, wird man schon finden, wenn man sucht, ja. Und auf jeden Fall, da haben wir auch drüber geredet und er meint, er hat das natürlich gesehen, aber ihm war gar nicht klar, wie groß diese Figuren sind. Also, ne, also das ist halt wirklich, man denkt bei Lego halt immer sofort an diese typischen Lego-Figuren eben, ne? Aber dass diese Figuren einfach Ausmaße haben, die sind teilweise doppelt so groß wie ein großes Bloodbait-Monster oder sowas. Das ist halt
fast dreimal so groß.
Das ist
dreimal so groß wie dieser Blood Blood Giant oder whatever, so, ja.
Ja, also genau, das ist einfach riesengroß und was das natürlich ausmacht, wenn du von solchen Figuren solcher Größe 6 Stück hast und die aufbaust, erstens natürlich packst du die nicht mehr in deine Box danach rein, weil dann müsstest du sie ja jedes Mal wieder aufbauen, das wäre natürlich ein bisschen umständlich, aber das sind halt wirklich Figuren, die strahlen ja danach, dass du sie ins Regal stellst, dass du dein Zockraum oder dein Nerdy Space so ein bisschen einfach irgendwie ne, gemütlich einrichtest oder so. Die sehen einfach mega cool aus und jemand auch richtig viel Tischpräsenz hat. Ne? Gerade weil sie so groß sind. Klein würden die gar keinen Impact auf das Ganze haben, finde ich. Aber sie sind halt groß und mächtig und das soll ja auch rüberkommen bei dem Ganzen. Ne?
Ja, und ich meine, wir haben ja uns dann dazu entschieden, dass wir 2 Big Boxes haben. Und wenn man aus einer, also wenn eine ohne Inlay hat, kann man die Figuren theoretisch sogar reinlegen. Mhm. Dann passen die alle rein. Aber natürlich. Also mir wäre es auch lieber, wenn sie im Regal stünden, ne? Also wenn ein schöner Platz ist neben dem ganzen anderen Nerd-Stuff, sehen auch die aufgebauten Klemmbausteinfiguren richtig geil aus.
Das glaube ich auf jeden Fall auch. Ich bin ja gerade bei Brick-Sammlern oder Brick-Käufern sowieso, ne? Ich meine, diese Leute, die bauen ja da Blätter mit Vitrinen und hast du nicht gesehen und sowas, ne? Und die wollen es ja präsent haben, einfach sich. Du kaufst ja kein Lego-Set oder sowas, um das dann nicht irgendwo hinzustellen irgendwie, ne? Ein Kumpel von mir, der hatte so Ewigkeiten sein, hier diese Tower Bridge von Lego in seinem Schlafzimmer stehen gehabt. Ist ein großer Staubfänger, sagen wir es so, ne? Aber ja, also trotzdem sieht er mächtig aus, ne? Also wenn man drauf steht.
Die Vitrine halt zu klein.
Ja, er hatte halt keine. Also, der Staub wurde zur Vitrine sozusagen halt, ne? Also, ja. Aber es ist schon wirklich ein sehr, sehr spannendes Konzept halt. Und ja, die Helden sind ja auch die gleichen Helden, die im Spiel vorkommen. Das heißt, die sehen ja quasi auch so aus, ne? Und genau. Ihr habt ja auch ein bisschen mehr mit denen vor später, richtig?
Ja, also wir müssen mal gucken, wie das alles so insgesamt ankommt und welche Teile das spielt und wie und überhaupt und keine Ahnung. Aber ich denke, dass da. Also wir haben uns dazu entschieden, dass wir nur 6 der 13 Helden umsetzen, erstmal in Klemperstein, in der ersten Saison quasi, in der ersten Auflage. Mhm. Und es gibt ja noch 7 weitere, die wir umsetzen wollen. Und wenn man das gerade Richtung Kampagne geht und hier aller Eons End irgendwie, kann man ja auch mit Spielerdeck machen, also One vs. Many oder andere Kampagnensachen, kann man auch coole Bösewichte bauen und da richtig, richtig geile Einzelsets veröffentlichen. Also viele Klemperstein-Mocs sieht man eigentlich nur, dass die Mocker die bauen, dann gibt es die Anleitung irgendwo so zum Runterladen und Lego selbst macht mit Lego Ideas eigentlich ganz coole Sets, also es sind auch dann Mocker-Sets und die werden dann ein bisschen umgewandelt noch, mhm. Also ne, im Spiel, wenn es zum Verlag geht, kommt ja auch nicht genauso raus, wie es reinkam und ja. Aber ich denke, da kann man noch viel mehr aus der Community arbeiten, was Klemperstein Eigenkreation angeht und dass ich davon von wirklich coolen Designern die Wünsche aus der Community umsetzen und dann halt eben über Crowdfunding im Idealfall wahrscheinlich eigentlich dann rausbringen. Und ja, Gubrix hat, das sind also Gubrix-Steine. Für die nicht mit ihr Klemperstein zu tun haben, sagt das wahrscheinlich irgendwie nichts, aber das ist eine verdammt, verdammt gute Steinequalität. Kriegst du die beste, die man kriegt und insgesamt deutlich günstiger als von dem dänischen Marken-Dominator.
Ja.
Genau. Aber ja, also ich denke, da kann sich super, super viel entwickeln. Also sowohl in Kombination als auch in eine andere Richtung. Ich meine, das hier Valeria, die Valeria-Welt ist ja auch super gewachsen über die Jahre hinweg. Verschiedene Spiele basierend auf einem Grundsystem. Mhm. Das ist was, von dem ich denke, dass wir das eigentlich auch ganz gut umsetzen können oder dass es eine Art ist, in der wir die verschiedenen Ideen, verschiedene Spiele hier erweitern können, um an Xander anzuknüpfen oder die Welt von Xander zu erweitern.
Das heißt, wir müssen mal die Daumen drücken und hoffen, dass es wirklich nur das Season 1 ist, dass Season 2 irgendwann.
Ne? Genau, erstmal hier der Kickstarter, ne, der aktuell läuft. Da sind wir am Anfang ein bisschen an der. Ja, wir haben noch Luft nach oben, würde ich sagen. Ne? Mhm. Also, wir haben jetzt auch den Gameplay-Pledge noch hinzugefügt. Für die Leute, die nicht unbedingt Bock auf die Figur, ich würde immer die Figuren nehmen, natürlich, selbstverständlich, weil die groß sind und mega mächtig ausschauen.
Also ich und schon als hier mit Kind natürlich auch, also ich bin auch mit einem großen Catch drin. Also ich freue mich schon mega, die mit meiner Tochter aufzubauen. Es ist für mich ein No-Brainer, um ehrlich zu sein. Also.
Ja, genau. Und ja, gute Kampagne, wir sind ziemlich bei Halbzeit. Mhm. Bisschen drüber. Und ja, also meistens spiegelt sich das ja so gefühlt bei der Halbzeit ungefähr. Würde natürlich auch hoffen, dass wir das alle hinkriegen. Da haben wir noch ein bisschen noch was für zu arbeiten. Aber ja, würde mich natürlich freuen, wenn dann im Frühjahr nächsten Jahres die Leute anfangen, ja, Xander zu zocken und zu bauen und Xander zu zocken und dass man dann halt eben auch die Möglichkeit hat, da anzuknüpfen und mehr rauszubringen. Weil also mir macht das super viel Spaß. Würde ich natürlich gerne weiterhin mehr in dieser Welt machen. Und ich denke auch, es ist ein gutes Spiel. Es sind geile Figuren. Wer nur an den Klemperstein interessiert ist, für den ist es auch eigentlich im Preis-Leistungs-Verhältnis ein mega geiles Set. Für 90 Euro, 1600 absolut. Steine. Das ist schon wirklich gut. Also, ja. Muss halt schauen, was zu wem passt. Aber ich denke, dass wir da eigentlich, es muss ja nicht von Anfang an exakt immer der passende Deckel für den Topf sein, für den richtigen Topf sein, sondern man kann ja gucken, dass man das dann entsprechend passend macht. Und wenn man sieht, okay, es sind 2 Töpfe, dann brauche ich halt 2 Deckel. Und wenn ich sehe, es ist ein anderer Topf, dann der ist eckig und nicht rund, dann brauche ich halt einen eckigen Deckel. Aber ich denke schon, dass man das hinkriegt.
wer weiß, wie viele Brettspieler ihr jetzt wieder mit Klemmbausteinen ansteckt vielleicht. So, ne? Ich meine, wie viele haben das in ihrem Leben vergessen, weil sie dann irgendwann vielleicht keine Kinder bekommen haben oder so, oder das einfach, ne, aus ihrer Kindheit einfach noch kennen und dann durch sowas eben wieder dahin finden oder so. Ne? Genauso kann es ja auch andersrum sein. Wer weiß, wie viele Klemmbausteine man in diese Spielecke wieder so ein bisschen reindrängt oder sowas. Ne? Auch, ich kenne ja so viel, eigentlich, ich bin selber Riesenteil dieser Bubble, aber trotzdem hier so viele Menschen, die gar nicht zocken oder gar keine Brettspiele spielen oder sowas. Ne?
Unverständlich. Kann man nicht vertrauen.
Kann ich auch nichts mehr anfangen. So, nein, ich habe natürlich aus allen Bereichen, kennt man ja Menschen sozusagen, so, ne? Aber
lässt sich ja nicht verhindern.
Ja, es lässt sich auf jeden Fall nicht verhindern, aber da gibt es auf jeden Fall, glaube ich, viele Möglichkeiten, die da einfach entstehen können, das Ganze halt eben so. Ne? Und ich glaube, das ist halt auf jeden Fall etwas, was wir halt mal ankommen müssen, einmal diese Masse so aufzubauen, dass dieses Gespür dafür wieder zu bekommen, so wirklich mal sich einen Arm hinzusetzen und dann zwei, drei Figuren aufzubauen, dass das auch viel Spaß macht eben so, ne? Also, es gibt ja auch, dass auch viele Leute puzzeln. Also wirklich, der Puzzle ist immer noch ein Riesenmarkt. Ich denke mir immer jedes Mal, Alter, Puzzle ist für mich das Langweiligste auf der Welt irgendwie eigentlich. Aber auch das ist eine Riesenzielgruppe halt, ne? Also, das ist halt, es ist halt existent irgendwie so, ne? Und ich meine, ganz ehrlich, wenn man sich mal so die Puzzle-Garten anguckt, in meinen Augen sind da wie fast so langweilige Motive und ich denke mir immer so, Alter, warum gibt es denn nicht mal coole Motive irgendwie oder sowas? Also da ist doch ganz Potenzial nach oben.
Gibt es keine Kultisten-Puzzle?
Noch nicht, Spoiler.
Noch nicht, Spoiler,
noch,
ja.
Noch nicht. Es ist wirklich überschaubar, was es für die an coolen Motiven irgendwie einfach gibt. Und auch da denkt man so, es gibt ja unendlich viele gute Artworks und warum fängt denn keiner mal an, Puzzle für, keine Ahnung, für coole Themen aufzusetzen oder sowas, ne? Es gibt ein paar, die natürlich da anfangen, so in diese Richtung, aber auch da ist halt noch viel Potenzial rauszuholen oder sowas. Und gerade euch ist halt eben auch super spannend, ne? Von daher, ich würde mich mega freuen, wenn man das Season 2 bekommt. Man hat ja auf der BerlinCon auch schon ein paar Helden gesehen, die es jetzt nicht in eure aktuelle Kampagne geschafft haben. Und das ist krass, leider, weil war es noch einer? Also, es war auf jeden Fall die Katze, oder?
Also, ja, zwei Stück. Also ein Erdmännchen, angelehnt an einen bekannten Klemmbaustein-Influencer und eine Katze, angelehnt an die Freundin besagten bekannten Klemmbaustein-Influencer. Das ist ja noch nicht ganz raus aus dem Sack. Also vielleicht passiert das ja trotzdem irgendwie unter Umständen noch. Würde mich natürlich freuen. Aber das muss man sehen, was so die, ne, was die nähere Zukunft da bringt.
Auf jeden Fall. Ich kann dafür nur so viel spoilern, dass die Katze absolut Hammer gewesen ist. Also wenn die noch irgendwie in das Ganze irgendwie reinfindet, auch später oder so, ist egal, aber da wäre ich der Erste, der die kaufen würde, weil meine Tochter würde die auf jeden Fall übelst feiern. Also ich meine, klar, erstens ist sie pink, ne? Aber sie ist halt auch einfach mega cool aus. Also die anderen natürlich auch alle und so, ne? Aber dann merkt man halt schon direkt, dass man sich auch auf neue Sachen noch freuen kann, die da auch noch kommen können. Und gerade in dem Rig-Bereich, glaube ich, gibt es ja keine Grenzen. Du kannst ja bauen, was du willst, weißt du? Und das ist ja auch gerade das Geile dabei irgendwie. Also ich kann mir jetzt noch so coole Helden in meinem Kopf irgendwie schon zusammenreimen, was man dann noch alles in die Wege leiten könnte. Irgendein riesen Elch mit so einem fetten Geweih oder was oder keine Ahnung so. Ne? Da geht ja alle Richtungen, die du da denken kannst. Es gibt ja keine Grenzen dabei, ne? Deswegen haut alles raus, was geht. Ne? Da freuen sich die Leute, denke ich mal. Haben wir noch irgendwas Spannendes mal vergessen, wenn man was dann da redet? Was aber noch ein spannendes Thema ist, oder was wir noch ganz kurz drauf eingehen können, ist auf jeden Fall, ihr habt ja noch so ein Turnierkit drin, sozusagen. Ne? Das heißt, man kann sich da so ein Upgrade-Kit kaufen. Was passiert dann genau?
Ja, man bekommt ein zweites Deck. Also das Schöne ist, dass man das Spiel ja, dass man Deck bauen kann. Und dass man es zu zweit, zu dritt, zu viert, zu fünft auch zocken kann. Und wenn man jetzt ein Spiel hat, bis fünf Spieler, funktioniert richtig gut. Wenn man jetzt allerdings zwei Spieler hat, also zwei Decks, kann man entweder richtig gut, also mehr Decks bauen, natürlich, ne? Die dann, also, ja, so, oder man kann in Teams immer spielen. 2 gegen 2 gegen 2 gegen 2 zu 8. Spielt dann quasi jeder gegen jeden. Oder 2 Runden so Semi-Schweizer System. Also dann Winner gegen Winner, Loser gegen Loser nochmal. Und ja, kann immer dann zu viert mit einem Deck spielen und dann einfach eine schöne Turnierrunde zocken. Dann ist man wahrscheinlich mit 2 Stunden ganz gut dabei. Und hat einfach einen richtig nicen Abend, ne?
Finde ich auch richtig cool. Besonders gerade die Magic-Spieler müsste das eigentlich total ansprechen. Im Prinzip, dass sie halt auch damit eben Turniere veranstalten können, dass du dafür nicht halt eben, keine Ahnung, dir vorher mal 3 Displays kaufen musst oder sowas und dann da irgendwie im Vorfeld schon mal 3 oder 4 Euro oder sowas für Karten zu investieren. Klar, du kriegst am Ende ja diese Karten als Gewinn, aber trotzdem musst du ja immer so in Vorkasse gehen und bei solchen Events und so. Und bei euch ist es ja so, du hast einfach diese 2 Kartensets und dann kannst du einen Draft machen oder mit festen Decks und einfach loslegen im Prinzip, ne?
Genau, ja. Beides. Also und vor allem, wenn man das zusätzliche Deck ist ja auch richtig günstig. Also ich meine, für 17 Euro das zweite Spiel mit dazu gepackt, um noch mehr Playability zu haben.
Ja.
Und das auch in wenn man, ich meine, man weiß ja nicht, wie groß ist denn immer so die Spielegruppe, mit der man unterwegs ist. Und so könnte ich mit, also kann man mit 8 Spielern 2 gegen 2 gegen 2 gegen 2 Turnier spielen. Oder halt eben auch zu viert 4 Constructed Decks draus bauen, ja. Oder hier einen richtig schönen Draft. Und da die, man kann auch alle 180 Karten in einen Stapel packen, zu viert draften und dann da schöne Decks spielen oder komplett rein constructed. Also es ist halt super modular. Also ich denke, dass die Optionen, die damit kommen, man muss halt eben dann immer schauen, was wird tatsächlich am meisten gespielt. Wo wollen wir primär anknüpfen, aber die Optionen sind da. Also es ist ein ganz, ganz einfaches, aber dadurch ja sehr kompatibles und viele Möglichkeiten bringendes Kartensystem, aus dem man einfach viel machen kann. Und ich glaube, dass, ja, wie gesagt, was gezockt wird, muss man dann gucken, ne? Was die meisten Leute dann damit tun, aber...
Aber es spielt ja keine Rolle eigentlich, weil du kannst es ja handeln, wie du willst im Prinzip. Ne? Ich meine, ob das Leute mehr Draft spielen oder mehr aus einem Deck heraus oder sowas, das hängt ja auch immer ein bisschen davon, wen hast du in der Spielgruppe dabei, glaube ich. Ne? Wenn ich zum Beispiel jetzt erfahrene Magic-Spieler am Tisch habe oder Leute, die viel spielen, dann würde ich super, Bock, ein Draft-Feuer zu machen, wo jeder sein eigenes Deck sozusagen sich aufbaut mit Strategien und so weiter. Wenn ich aber so merke, ich spiele, keine Ahnung, mit meiner Tochter oder sowas, dann kann ich einfach aus einem Deck heraus spielen, weil es einfach viel schneller geht im Prinzip halt, ne? Und du einfach sofort zum Spiel einfach quasi kommst.
Wie bei Mindbug, schnell den Stapel hingelegt, gemischtes Sack und los geht's.
Genau, also finde ich beide super angenehm. Je nachdem, es kommt dann einfach noch mal auf die Situation an. Das Gute ist ja, es funktioniert alles super gut zusammen im Prinzip, ne? Das ist echt mega cool. Und aktuell ist es ja auch so, früher hat man immer so große Angst vor großen Spielen gehabt. Also keine Ahnung, wer spielt mal ein Spiel mit 8 Leuten oder sowas so, ne? Das wirft sich mal zu 8 zu Hause und so. Aber das aktuelle Challengers hat es ja auch bewiesen, dass man auch damit einen Erfolg haben kann. So, ne? Also die,
stimmt, ja.
Ist ja ein Spiel, wo jeder sich am Anfang ein Deck draftet, aber dann ziemlich immer nur runterspielt, ohne noch mega großen Einfluss drauf zu haben. Du hast zwar nur diese Draft-Runden natürlich, wo du Einfluss drauf hast, aber am Ende musst du dann hoffen, dass die Karten in der richtigen Reihenfolge sozusagen einfach aufploppen. Das heißt, da wird dir natürlich viel von dem Skill genommen, den du halt in Xandar eben selber an den Tag legen kannst, weil du ja selber entscheiden kannst, wann nutze ich welchen Effekt, welche Karte spiele ich jetzt überhaupt, in welcher Situation und so weiter. Das heißt, die Ebene, die da bei Challengers eigentlich fehlt, das ist ja genau der Fokus, den du in diesem Spiel halt hast sozusagen. Ne? Also und trotzdem hast du dank dem Weiterungspack eben noch die Möglichkeit, das mit so vielen Leuten eben zu spielen. Also das macht es halt super, super smooth. Finde ich sehr, sehr geil. Also von daher kann ich nur sagen, ich bin im großen Clutch drin. Der ist natürlich mit zwei Matten und den 6 Rick Heroes für mich absolutes Geschenk. Also für meine Tochter auch, denn die darf dann die Figuren mit mir aufbauen. Also das ist also für alle Win-Win. Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ey, Flo, vielen lieben Dank. Ich glaube, wir haben, alles so an Themen durchgearbeitet, was ich mir so im Kopf gesetzt habe. Es sei denn, du sagst, wir haben noch irgendwas super Wichtiges vergessen, was wir noch erwähnen können.
Ja, nee, ebenfalls vielen Dank. Ich denke, wir sind eigentlich durch alles ganz gut durchgekommen, haben die meisten Punkte des Spiels beleuchtet und ich denke einfach, es hat viele Stärken und der Kickstarter läuft ja jetzt einfach noch 9 Tage. Das heißt, rein da, ne? Also, ich glaube, man kann eigentlich nichts. Ich glaube, ich bin so überzeugt von dem Spiel. Wahrscheinlich muss man das als Autor auch einfach immer sein. Aber es ist einfach richtig geil. Und ich glaube, dass man, wie gesagt, ein schnelles Battlegame für 2 Spieler, schnell rausgeholt, gezockt. Die Leute, die ein bisschen mehr brewen wollen, können das auch tun. Und wenn man zu dritt, zu viert, zu fünft spielt, hat man nochmal ein bisschen anderes Spielgefühl. 2 gegen 2, weiß nicht, jedes Skat oder Binokelrunde. Na gut, Skat nicht zu viert, aber also nicht 2 gegen 2, aber so Binokel, Schafkopf, Doppelkopf oder so. Wer das Spielgefühl mag, aber mehr in einem Fantasy-Setting mit ein bisschen mehr Action, mit weniger Kartenzellen. Ich glaube, es ist halt wirklich gut. Also deshalb unbedingt rein. Und ja, dann kann man da mehr machen.
Und was wir jetzt noch mit außen vor gelassen haben, aber ich glaube, das kann ihr sich auch selber angucken. Es sieht einfach mega, mega hübsch aus. Ne? Also ich meine, ihr habt richtig, richtig geile Artworks da drin. Ne? Also wirklich jede Karte ist ja unique. Jede Karte gibt es nur einmal im Spiel, habe ich richtig verstanden. Ne? Richtig gesehen, besser gesagt. Das heißt, es sind wirklich alles eigenständige Charaktere, die da im Spiel auftauchen und so weiter, die alle so in so einer, nach so einer Welt schreien irgendwie so. Du hast ja verschiedene Fraktionen im Spiel, dann hast du dann diese Waldwesen, dann hast du diese getriebene Feuer und so weiter. Das ist also über Magic, dass du so ein bisschen, ne, diese Farben so ein bisschen in Themen einteilst und so. Und da steckt schon sehr, sehr viel drin. Wichtige Frage nochmal, oder wichtige Abschlussfrage. Deine Lieblings-Magic-Farbe? Also was spielst du am liebsten?
Blau.
Control natürlich. Okay.
Also es gibt aber eine Farbe, die ich nicht mag. So würde ich eher argumentieren, ne? Zwei Farben gibt es, die ich nicht mag. Ich mag nicht weiß und ich mag nicht grün.
Okay, ja.
Genau. Ich spiele gerne Rakdos, schwarz-rot. Und ansonsten einfach gerne blau und Kontrolle. Ja.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe auch immer blau gespielt. Wobei, Rot mag ich auch nicht so gerne, aber Rot ist immer sehr stark. Ne? Also, Rot kann schon sehr mächtig sein.
Ich glaube, man ist so über die letzten zwei Jahre ist wahrscheinlich jeder unglaublich Rakdos geplagt in jedem Format. Gab es ja auch viele, viele Bands letztens, ist trotzdem immer noch stark. aber es ist eine schöne Farbkombination. Die ist halt sehr, sehr direkt und auf die Mütze. Hat trotzdem ein bisschen mehr nicht so plumpe Playability wie jetzt irgendwie Rot-Grün oder sowas. Und Weiß-Grün macht eigentlich immer nur das Gleiche. Also Token oder halt irgendwie große Viecher, viele Viecher. Mhm. Das finde ich, ist nicht so meine Lieblingsstrategie. Und Rot-Schwarz ist meistens schon ein bisschen grindy. Das heißt, du versuchst viel Schaden durchzubringen, die aber auch noch ein bisschen Spiel hinten rauszulassen und im richtigen Matchup auch mal das Kontrolldeck zu spielen. Aber an sich blau. Aber Rot-Schwarz hat sich schon viel wie blau gespielt die letzten Jahre immer wieder mal.
Okay, cool. Ja, blau war immer mächtig. Ja. Ganz viel Control-Decks mit ganz viel Counter-Spells und sowas. Und immer Herr der Lage sein bei so einem Spiel. Das ist immer von Vorteil. Ja, sehr geil. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu quatschen, Flo. Jetzt habe ich auch wieder richtig Magic-Vibes hier gerade so im Kopf irgendwie. Also umso mehr freue ich mich auf meinen Pledge, wenn der ankommt, weil der wird ja auf jeden Fall auch runtergezockt. Ich habe sehr, sehr, sehr viele ehemalige oder pensionierte Magic-Spieler wirklich in meinem Freundeskreis. Also ehemaliger Niedersachsen-Sieger und solche Geschichten mit alten Pokalen noch im Keller wirklich. Also von daher, da ist glaube ich bei deinem Schmuckstück auf jeden Fall viel Spielpotenzial hier am Tisch. Also von daher, ja, sehr, sehr geil. Hat mich gefreut. Ansonsten bleibt doch nichts weiter zu sagen, außer die nächste Folge folgt demnächst. Aber wann, das weiß niemand. Und in dem Sinne, habt noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Oder je nachdem, wann ihr das gerade hört. Und tschüss.
Ja, tschüss, ne?